Schönen guten Morgen. Ich grüße alle ganz herzlich an den Geräten und Maschinen zu Hause. Wer mich nicht kennt, ich bin der Jörg Wolz, habe heute die Predigt. Genau, und ich möchte anfangen mit einer kleinen Buchempfehlung. Ein Buch, das bei uns schon lange im Bücherregal sich befindet. 365 Mal Er von Wilhelm Busch. Nicht dem Humoristen, sondern dem brillanten Prediger und Wortverkündiger. Und bin da drüber gestolpert, als ich gesucht habe nach einer Lektüre, die man abends mal vorlesen kann im Familienkreis. Das sind immer ganz kurze Andachten, ist nur eine Seite pro Tag, 365 Stück drin, also man kommt in einem Jahr durch. Und vor ein paar Wochen habe ich dann mal was gelesen im Kreis der Familie und wollte euch das nochmal, ja auch euch dran teilhaben lassen. Der Gedanke zu Lukas 18, Vers 40 und 41. Jesus fragte den Blinden und sprach: Was willst du, dass ich dir tun soll? Dazu schreibt Wilhelm Busch: Ein Mann hat einen Wunsch frei. In solch eine Lage möchten wir gern auch einmal kommen. Was würden wir uns denn wünschen? Wir werden viel über uns selber verraten, wenn wir darauf Antwort geben. Was willst du, dass ich dir tun soll? Fragte der Herr Jesus den Blinden, der Jahr aus, Jahr ein an der Landstraße saß und Pfennige erbettelte, um sein armseliges Leben zu fristen. Wenn der Mann gering von Jesus gedacht hätte, dann hätte er geantwortet: Herr, es kommt selten vor, dass so viele Leute auf einmal hier vorbeikommen. Lass mich doch jetzt kassieren. Und wenn du ein empfehlendes Wort dazu sagst, dann wird mir sehr, sehr geholfen. Wenn der Blinde so gesagt hätte, hätte er sich entlarvt. Dann hätte er gezeigt, dass er ist, wie die meisten Leute, bedacht auf schnellen, materiellen Vorteil. Nun, er hat um etwas Besseres gebeten. Und damit erinnert er uns an eine ähnliche Geschichte im Alten Testament. Da wurde ein junger Mann, der König Salomo, von Gott gefragt, was er sich wünsche. Der Salomo wünschte sich ein weises und gehorsames Herz, dass sein Leben Gott wohlgefalle. Darauf hat ihm Gott geantwortet: Weil du solches bittest und bittest nicht um Reichtum noch um das Leben deiner Freunde, so habe ich getan nach deinem Willen. Unsere Wünsche verraten uns. Was wünschen wir in den Tiefen unseres Herzens? Wir sollten uns das Größte wünschen, den Heiligen Geist, der uns den Herrn Jesus erkennen lässt, der uns Glauben lehrt und uns neu macht. Und so betet Wilhelm Busch: Herr, läutere uns, mache unser Herz weit für deine Gaben. Amen. Unsere Wünsche verraten uns, das sagt Wilhelm Busch. Und große Wünsche gehen einher mit großen Erwartungen. Und darum geht es in dem heutigen Bibeltext, den ich für die Predigt zur Grundlage habe. Der Text steht in Matthäus 7, die Verse 7 bis 11. Und der Grund, warum ich auf diesen Text gestoßen bin, war ganz einfach. Unser Sohn Paul hatte seinen Abschluss des biblischen Unterrichts und er hatte sich genau diese Verse gewünscht als Segenszuspruch. Und ich lese es uns jetzt vor, Matthäus 7, Vers 7 bis 11. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt, und wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird aufgetan. Oder ist unter euch ein Mensch, der, wenn sein Sohn ihn um Brot bittet, ihm einen Stein gibt? Und wenn er um einen Fisch bittet, ihm eine Schlange gibt? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Dein Wort ist die Wahrheit. Hilf uns, es zu verstehen. Leite uns durch dein Wort, leite uns in der Wahrheit. Amen. Great Expectations. Ein Buch von Charles Dickens, sehr spannende Geschichte über einen jungen Mann, der am Anfang seines Lebens steht, er hat große Erwartungen. Und das ist das Thema, Great Expectations, große Erwartungen. Ich habe wie immer drei Punkte. Der erste Punkt heute, was Gott erwartet. Vers 7 steht in unserem Text, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Unser heutiger Predigttext steht im hinteren Teil der Bergpredigt, Matthäus 5 bis Matthäus 7. Und darin lehrt Jesus, welche Prinzipien und Gesetze in seinem Königreich gelten sollen. Sie haben somit Gültigkeit für alle, die an Jesus Christus glauben, an den König. Denn die, die an ihn glauben, sind Bürger des Himmels und Gottes Hausgenossen. Auf den ersten Blick wirkt die Bergpredigt wie eine Utopie. Kein Mensch hat je so gelebt oder wäre imstande, so zu leben, außer Jesus. Dabei lehrt Jesus gerade in der Bergpredigt sehr leicht verständlich. Da steht zum Beispiel, liebt eure Feinde. Das versteht doch eigentlich jeder. Ich weiß nicht, welche Stelle Mark Twain im Sinn hatte, als er Folgendes sagte, aber es passt sehr gut zur Bergpredigt. Mark Twain sagte Folgendes: Die meisten Menschen haben Schwierigkeiten mit den Bibelstellen, die sie nicht verstehen. Ich für meinen Teil muss zugeben, dass mich gerade diejenigen Bibelstellen beunruhigen, die ich verstehe. Liebt eure Feinde. Das versteht doch jeder. Die Bergpredigt wirkt utopisch, doch sie ist keine Utopie. Denn auch wenn sie jetzt noch nicht völlig umsetzbar ist in unserer Welt, so wird sie doch dann verwirklicht sein, wenn Jesus Christus wiederkommt. Die Bergpredigt wirkt wie ein Programm, das ein Wahlkämpfer vorstellt. Heute Morgen war ich draußen, habe die Plakate gesehen, der Parteien, der unterschiedlichen Parteien. Da gab's beunruhigende, lustige, die mich immer wieder amüsieren. Aber es sind alles Versprechen. Die Bergpredigt wirkt wie ein Programm, das ein Wahlkämpfer vorstellt. Aber der Vergleich greift zu kurz. Denn es werden weder bei ihrer zukünftigen Umsetzung Abstriche gemacht, noch Kompromisse. Und Jesus ist auch kein Politiker. Für den Bibellehrer William MacDonald ist die Bergpredigt etwas anderes. Sie ist die Verfassung des Königreiches. Sie ist die Verfassung des Königreiches. Sie hat somit unumstößliche Gültigkeit. Und diese Gültigkeit ist nicht in irgendeiner nahen oder fernen Zukunft verortet. Nein, sie gilt schon jetzt. Obwohl kein einziger Christ streng nach dieser Verfassung leben kann, schenkt uns der Herr doch die Kraft zur Veränderung unseres Lebens. Denn auch das steht im Neuen Testament, und sagt Paulus, nicht, dass wir von uns selbst aus tüchtig wären, so dass wir uns etwas anrechnen dürften, als käme es aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit kommt von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes, denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Da Jesus uns in der Bergpredigt keine Utopie vorstellt, dürfen wir erwarten, dass die Lehren des Herrn zutreffend sind. Wir dürfen vom König des Reiches erwarten, dass er zu seinen Prinzipien steht. Was können wir Christen von unserem König, von Gott erwarten? Jesus nennt drei Dinge. Er gibt, wenn wir ihn bitten. Er enthüllt, was wir suchen. Und er öffnet, da wo wir Einlass suchen. Was für ein König, habe ich mir gedacht. Jesus ist so ganz und gar anders als alle weltlichen Monarchen. Denn die tun oder taten eher das Gegenteil. Sie bitten zur Kasse, um Paläste zu bauen oder Kriege zu führen. Das kleine Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, Freudenthal, da steht ein Schloss. Das hat der König gebaut, der König von Württemberg. Das ist das größte Haus für einen allein. Drumherum sind kleine, armselige Häuser. Die Häuser waren damals nicht so groß in der Zeit. Die Häuser, die aus dieser Zeit noch stammen, die sind nicht nennenswert. Aber der König, der hat zur Kasse gebeten, der hat sich das Ding bauen lassen. Sie suchen einen Heim, um Soldaten zu rekrutieren oder Güter zu requirieren. Gerade dieser König, der dieses, der König von Württemberg, der das Schloss gebaut hat in Freudenthal, der hat seine Soldaten verkauft an Napoleon. Und einer meiner Vorfahren war in der Grande Armee von Napoleon und ist in Russland gestorben. Ja, er wurde eingezogen und ist in fremder Erde begraben vor 200 Jahren, über 200 Jahren. Was tun sie noch? Sie schränken einem die Freiheit ein, indem sie Frondienste einfordern. Neulich habe ich gelesen, dass erst nach Napoleon 1817, der Nachfolger dieses Königs, die Leibeigenschaft in Württemberg abgeschafft hat. Vorher waren die Leute wie Sklaven, mussten tun, was der König forderte. Jesus handelt als König total anders als alle anderen Könige und Potentaten. Denn er will für uns da sein und nicht umgekehrt. Nicht wir sollen für ihn da sein, sondern er möchte zuerst einmal für uns da sein. Man könnte Vers 7 auch so wiedergeben: Wenn ihr bittet oder erfleht, dann wird Gott euch schenken, was ihr braucht. Also tut es. Wenn ihr sucht, dann wird Gott euch finden lassen, was ihr sucht. Also los, sucht. Wenn ihr anklopft, dann wird Gott euch seine Türen öffnen. Also macht euch bemerkbar. Wohlgemerkt, Gott ist keine Wunscherfüllmaschine. Gott ist keine Wunscherfüllmaschine. Aber Christus möchte handeln. Es ist sein ausgesprochener Wille zu handeln. Er möchte, dass wir mit unseren Sorgen und Problemen zu ihm kommen und ihn beim Wort nehmen, ihn in die Pflicht nehmen. Er will und wird handeln, wenn auch wir aktiv werden. Ein ganz wichtiger Vers für mich steht in den Psalmen. In den Psalmen steht Psalm 62, Vers 9: Vertraue auf ihn alle Zeit, o Volk. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht. Jesus schenkt uns Lösungen, wenn wir ihn darum bitten. Bleiben wir angesichts unserer Probleme und Sorgen passiv und stumm, so wird alles nur noch schlimmer. Also was haben wir zu verlieren? Lasst uns bitten, lasst uns suchen und anklopfen. Gott wartet auf uns und er wird eingreifen. Was haben Menschen für Kraftanstrengungen unternommen, um Schätze zu heben und Rätsel zu entschlüsseln? Es gibt die Geschichte von Heinrich Schliemann, das war der Mann, der die antike Stadt Troja entdeckt hat. Bis zu dem Zeitpunkt, als er diese Stadt entdecken konnte, vergingen Jahre. Da musste er anklopfen bei Behörden. Er musste suchen, er musste bitten, er musste sich wirklich ins Zeug legen. Ich glaube, er hat 5 Jahre dafür gebraucht. Wie töricht wäre es da von uns, würden wir vorschnell die Flinte ins Korn werfen. Great Expectations, große Erwartungen, so heißt das Thema. Der erste Punkt war, was Gott erwartet. Zweitens kommt jetzt, wer etwas von Gott erwarten kann. Es geht jetzt darum, wer etwas von Gott erwarten kann. In Vers 8 steht, denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt. Das griechische Wort, welches hier für bitten steht, lautet aitheo. Dieses Wort beinhaltet nicht nur den Vorgang des Bittens, es drückt zugleich auch die Stellung des Bittstellers zum Geber aus. Letzterer steht über ersterem, also der Geber steht über dem Bittsteller. Wie komme ich zu Jesus? Welche Haltung lege ich an den Tag? Ja, es stimmt, der Herr Jesus will mein Freund sein, aber ist er auch mein Buddy, mit dem ich umspringen kann, wie ich möchte? Es gibt im Neuen Testament eine Geschichte, die eindrücklich die richtige Haltung illustriert, mit der wir zu Jesus kommen können. Sie steht in Matthäus 8, Vers 5 bis 13. Darin geht es um einen Mann, einen ganz besonderen Mann, und der war mächtig. Er befehligte als Hauptmann 100 Soldaten. Er war privilegiert. Er gehörte zu den römischen Besatzern der damaligen Zeit. Und er war wohlhabend, betucht. Er hatte sogar den Juden in Kapernaum eine Synagoge bauen lassen. Doch hatte dieser Soldat, dieser mächtige Offizier, eine große Sorge. Einer seiner Männer lag im Sterben. Und so trat er, wahrscheinlich durch Dritte, durch andere Leute, an Jesus heran und bat ihn, seinen Soldaten zu heilen. Die Stelle, als er seine Bitte an Jesus richtet, sollten wir genau unter die Lupe nehmen. Denn am Ende der Geschichte hebt der Herr Jesus den Glauben des Mannes hervor. Und er sagt, wahrlich, ich sage euch, einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Was für ein Lob für diesen Mann, für seinen Glauben. Jesus möchte also zu dem Kranken gehen und da sagt der Hauptmann, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund werden. Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Vorgesetzten steht und habe Kriegsknechte unter mir. Und wenn ich zu diesem sage, geh hin, so geht er. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, und er tut es. Was lernen wir aus dieser Geschichte? Großer Glaube überschätzt die eigene Stellung gegenüber Jesus Christus nicht. Er schätzt sie vielmehr richtig ein. Großer Glaube überschätzt die eigene Stellung gegenüber Jesus Christus nicht. Er schätzt sie richtig ein. Der Mann sagt, Herr, ich bin nicht wert vor dir. Das zweite, großer Glaube unterschätzt die Macht Jesu Christi nicht. Großer Glaube unterschätzt die Macht Jesu Christi nicht. Der Mann sagt, sprich nur ein Wort. Und drittens, großer Glaube empfängt gute Frucht. Soweit zum Bitten. Nun, zum Suchen. Wer sucht, der findet. Wer kennt es nicht? Man sucht etwas. Ja, man weiß nicht, wo man mit der Suche anfangen soll und dann überlegt man, soll ich jetzt drauf warten, dass der Zufall mir hilft oder kann ich irgendeinen Ansatzpunkt finden, wie ich erfolgreich werde? Ja, man sucht zum Beispiel seine Brille. Dann denkt man sich, ah, was habe ich denn gemacht? Als ich das und das gemacht habe, ja, da hatte ich die Brille noch, da war die noch auf der Stirn und dann habe ich die auf den Tisch gelegt, da bin ich in die Küche gegangen, habe vom Kühlschrank genascht und etwas runtergefallen. Ach, ich hab's auf den Tisch gelegt. Ah ja, es gibt immer einen Ansatzpunkt und so beginnt man eine Suche. Sonst muss man auf den Zufall warten. Es gibt einen Ansatzpunkt, den wir vor jede wichtige Suche stellen sollten. Es geht jetzt also nicht darum, die richtigen Chips im Supermarkt zu finden oder sowas, sondern wichtige Suchen. Und der Ansatzpunkt steht in dem Psalm, den ich vorhin gelesen habe, Psalm 62, Vers 9. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gemeint ist Jesus. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Im Alten Testament gibt es die Geschichte von Saul, als er noch nicht König war und seinem Vater Kis diente, sollte er die Eselinnen seines Vaters suchen. So ein Esel war damals viel wert, heute auch noch, aber damals war er noch wichtiger als Arbeitsmaschine, als Zugpferd, Tragetier. Er sollte also diese Eselinnen suchen. Gemeinsam mit seinem Knecht ging er auf die Suche. Aber die fanden nichts. Als Saul nun den Rückweg antreten wollte, sagte der Knecht etwas sehr Bemerkenswertes. Siehe doch, es ist ein Mann Gottes in dieser Stadt und er ist ein ehrwürdiger Mann. Alles, was er sagt, trifft sicher ein. So lass uns nun dorthin gehen. Vielleicht gibt er uns Auskunft über unseren Weg, den wir gehen sollen. Die beiden machten sich also auf den Weg und gingen dorthin. Sie fanden die Eselinnen nicht. Aber, das wird dann klar in der Geschichte, die waren so gut wie gefunden. Denn der Mann Gottes, es handelte sich um Samuel, sagte, die Tiere wären wieder zurück bei Kis, Sauls Vater. Saul fand aber etwas weit, weit Größeres als die kostbaren Eselinnen. En passant, im Vorbeigehen, salbte Samuel ihn nämlich zum König. Und so fand Saul ein Königreich anstelle der Eselinnen, die doch wieder da waren. Wenn wir uns in unserer Suche an Gott wenden, so gibt er uns, was uns fehlt. Manchmal ist es dann aber auch mehr als das, was wir erwartet haben. Soweit zum Suchen. Nun zum Anklopfen. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Warum wird an die Tür geklopft? Man steht vor einem Schloss, man möchte Einlass und muss sich deshalb Gehör verschaffen. Aber man klopft nicht immer mit derselben Gewissheit, dass man den Einlass auch gewährt bekommt. Der Herr Jesus sagt, dass wir bei seinem Vater anklopfen dürfen, ja, dass wir anklopfen sollen. Vielleicht stellt sich dann nicht direkt die gewünschte Reaktion ein. Aber bei Gott ist es nicht unhöflich, Sturm zu läuten. Dazu eine Geschichte aus der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 12, Vers 1 bis 19. Herodes Agrippa der Erste. Es war ein schlimmer König. König von Juda. Er veranlasste die Tötung des Jüngers Jakobus und ließ daraufhin auch Petrus, den Jünger Jesu, ins Gefängnis werfen. Und er war fortan unter schweren Haftbedingungen eingesperrt. Jedoch heißt es in Vers 5 in der Geschichte, von der Gemeinde aber wurde unablässig für ihn zu Gott gebetet. Das war das Sturmläuten der Gemeinde. Vielleicht kennt ihr das. Jemand klingelt bei euch an der Tür einmal. Dann ruft ihr, ich komm. Klingelt zweimal, ja, ich komm doch schon. Zum dritten Mal. Jetzt reicht's aber. Bei Gott ist es anders. Da darf man auf die Glocke drücken und gedrückt halten. Wer tut sowas? Die Gemeinde hat es getan. Es nahte der Tag, an dem Herodes Petrus vorführen wollte. Doch zuvor kam die Nacht und in der geschah Folgendes. Petrus schlief gefesselt zwischen zwei Soldaten. Weitere Wächter bewachten das Gefängnis. Da schickte Gott einen Engel. Und nun begann das große Türöffnen. Petrus wurde von dem Engel mit einem Schlag an die Seite aus dem Schlaf geholt. Dann sagte der Engel, steh schnell auf. Das war das erste Schloss. Dann fielen die Ketten von ihm ab. Der Engel sprach, umgürte dich und zieh deine Schuhe an. Petrus zog dann noch seinen Mantel an und folgte dem Engel. Das war das zweite Schloss. Die beiden gingen durch die erste Wache, das dritte Schloss. Dann gingen die beiden durch die zweite Wache, das vierte Schloss. Und schließlich kamen sie zum eisernen Tor, das sich von selbst öffnete. Das war das fünfte Schloss. Also, andere, die Gemeinde, hatten Sturm geläutet und fünf schwere Schlösser hatten sich für Petrus geöffnet. Soweit, aber nicht so gut. Denn jetzt musste die Gemeinde noch davon überzeugt werden, dass ihr Sturmgebet auch einen Sinn gehabt hatte. Als Petrus nämlich bei seinen Freunden an der Haustür klopfte, da passierte gar nichts. Denn auch bei denen mussten noch zwei, drei Schlösser geöffnet werden. Die Magd Rhodé hörte das Klopfen und erkannte sogar Petrus' Stimme. Und tatsächlich, sie geriet in große Freude. Aber vor lauter Freude tat sie die Tür nicht auf. Das war das erste Schloss, das nicht aufging. Gefühle, Emotionen. Die liebe Rhodé lief nun zu den anderen und meldete, Petrus stünde an der Tür. Aber die kanzelten sie ab und sagten nur, du spinnst. Geht nicht. Das war das zweite Schloss, das sich nicht auftat. Gedanken, Rationalität. Irgendwann öffneten sie doch die Tür, das dritte Schloss. Da waren sie erstaunt. Ich denke, dass uns die Geschichte sehr viel lehrt. Zum Beispiel, indem wir zu Gott beten und ihn bestürmen, tun wir genau das Richtige. Wir müssen aber auch bereit sein, unsere Gefühle und Gedanken dem Vertrauen auf Gott unterzuordnen. Bereit zu sein, Gefühle und Gedanken dem Vertrauen auf Gott unterordnen. Das bedeutet nicht, Gefühle und Gedanken auszuschalten. Aber weder die bloßen Gefühle noch die Kraft der Gedanken führen uns im Glauben zum Ziel. Zu glauben heißt zu vertrauen. Und Vertrauen muss wachsen. Vertrauen wächst im Laufe der Zeit durch die Erfahrungen, die ich mit Jesus Christus mache. Es ist ein Prozess, in dem Denken und Fühlen miteinander in Einklang gebracht werden. Warum die Freunde Petri die Tür dann doch geöffnet haben, steht nicht im Text. Sicher hatten sie Angst vor den Leuten des Herodes. Doch muss es sich irgendwie richtig angefühlt haben, die Tür zu öffnen. Vielleicht stieg ja der Gedanke in ihnen auf, dass sie immerhin gebetet hatten und dass Gott schon zuvor mächtig gewirkt hatte. Sie waren ja nicht erst seit gestern mit Jesus unterwegs. Manchmal wollen Sorgen und Ängste in meinem Leben übermächtig werden. Wenn ich darüber nachdenke, so komme ich immer wieder zu dem Schluss, Mensch Jörg, ich habe doch gebetet, du hast doch gebetet. Überlass das Jesus, denn sein Rat ist wunderbar und er führt es herrlich hinaus. Und das habe ich schon oft erlebt, in großen und auch in kleinen Dingen. Wenn Sorgen und Ängste kommen, an wen wende ich mich da? Komme ich mit meinen Bitten zum Herrn der Welt oder komme ich zu meinem Buddy? An wen wende ich mich? An den allwissenden Gott oder schöpfe ich aus meinen eigenen Gedanken? Klopfe ich an die Türen des Himmels oder klopfe ich auf Holz? Great expectations. Große Erwartungen. Es war erstens, was Gott erwartet, zweitens, wer etwas von Gott erwarten kann und drittens, was willst du? Die abschließenden Verse lauten in unserem Text, oder ist unter euch ein Mensch, der, wenn sein Sohn ihn um Brot bittet, ihm einen Stein gibt und wenn er um einen Fisch bittet, ihm eine Schlange gibt? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Der Herr Jesus rundet seine Ausführungen über das Bitten mit drei Versen ab. Drei Dinge verdeutlicht er damit. A. Der Mensch ist von Natur aus böse. Er sagt, die ihr böse seid. So heißt es in Vers 11. Denn unter dem Blick Gottes, der das Herz sieht, schneiden wir alle schlecht ab. In Handeln, Reden und Denken. Der Mensch ist von Natur aus böse. B. Trotzdem ist der Mensch wohl in der Lage, Gutes zu tun. Obwohl der Mensch böse ist, ist er in der Lage, Gutes zu tun. Denn Jesus stellt auch Folgendes fest. Wenn nun ihr euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, er veranschaulicht dies anhand des Beispiels der natürlichen Vaterliebe. Also, wir sind böse, doch wir können Gutes tun. Und C. Gottes Gaben übertreffen alles, was wir uns vorstellen können. Gottes Gaben übertreffen alles, was wir uns vorstellen können. Denn Christus sagt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? In den beiden Worten, wie viel mehr, ist die ganze Grenzenlosigkeit der Ewigkeit enthalten. An anderer Stelle heißt es im Neuen Testament, wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben und Erben Gottes und Miterben des Christus. Wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Dieses wie viel mehr bedeutet also nichts anderes als, ihr könnt euch nicht vorstellen, was Gott der Vater euch geben will. Wie viel mehr? So stellt sich am Ende die Frage, was willst du? Was willst du, dass ich dir tun soll? So fragte der Herr Jesus am Anfang der Geschichte, wenn ihr euch erinnert. So fragte Jesus Bartimäus. Gibst du dich damit zufrieden, vom Leben das zu erwarten, was hier auf Erden halt so drin ist? Das wäre schon eine ganze Menge. Geld, Ruhm, das Übliche. Ich sag mal ganz salopp, Güter satt. Güter satt. Oder bist du daran interessiert, in einen Zustand versetzt zu werden, der unbeschreiblich ist und den die Bibel mit dem Wort glückselig versieht? Satt oder selig? Glückselig bedeutet mehr als glücklich, denn Glück ist abhängig von günstigen Umständen. Glückseligkeit aber bedeutet, zum Glück bestimmt zu sein. Da gibt es kein Wackeln und kein Wanken. Das Glück ist ganz fest, denn es ist festgemacht am ewigen Gott. Reicht es dir, satt zu sein, oder willst du selig werden? Ich zitiere nochmal Pastor Wilhelm Busch. Unsere Wünsche verraten uns. Was wünschen wir in den Tiefen unseres Herzens? Wir sollten uns das Größte wünschen, den Heiligen Geist, der uns den Herrn Jesus erkennen lässt, der uns Glauben lehrt und uns neu macht. Im Epheserbrief betet Paulus für die Gemeinde, sie möge befähigt werden, die Herrlichkeit Gottes zu erkennen und mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei. Mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei. Paulus nennt hier 4 Dimensionen. Ich war nie gut in Mathe, aber Geometrie habe ich gern gemacht. Das hat sowas mit Zeichnen, Malen zu tun und das war annehmbar für mich. Aber da waren mir auch nur 3 Dimensionen eigentlich bekannt. Bei Gott ist eine mehr vorhanden. Paulus spricht von der Breite, der Länge, der Tiefe und der Höhe. Bei Gott ist einfach so viel mehr drin, so viel mehr vorhanden. Dazu eine kurze, eine traurige Geschichte, die aber ein gutes Ende hat. Es war eine Missionarsfamilie in den Vereinigten Staaten, in den USA, und die dienten mehrere Jahre in Utah. Das ist der Staat, in dem die Mormonen tonangebend sind. Die Familie war während eines Urlaubs in einem anderen Bundesstaat der USA. Auf der Fahrt in die Ferien verunglückten mehrere Kinder der Familie tödlich. Der Vater der Familie sagte später Folgendes zu einem Pastor. Und das klingt mir noch so in den Ohren. Ich wollte, dass meine Kinder eine schöne Zeit haben dürfen. Gemeinsam mit anderen Christen. Ich wollte ihnen das Erlebnis ermöglichen, sonntags in einem schönen Chor zu singen und Gott zu loben. Jetzt sind sie in der Ewigkeit, bei Jesus, in der himmlischen Gemeinde und loben ihn. Eine tragische Geschichte. Aber ganz am Ende, trotz Leid und Schmerz, steht ein guter Schluss. Auch für diesen Mann, der die Kinder verloren hat. Ein guter Schluss für den, der es fassen kann. Gelobt sei Jesus Christus. Amen. Ich möchte noch zum Abschluss beten. Herr, wir danken dir, dass du unsere Bitten hörst. Hilf uns mit der richtigen Einstellung zu dir zu kommen. Und erleuchte die Augen unseres Herzens, dass wir dich und deine Größe, deine Macht erkennen können. Segne uns, behüte uns, bewahre uns und geh mit uns in diese Woche. Amen.